NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu einer halben Stunde mit den wichtigsten Informationen von diesem Tag. Im Studio ist Wolfgang Müller. In Syrien sind die Rebellen in Aleppo weiter unter Druck. Gleichzeitig versucht der IS doch wieder auf Palmyra vorzurücken. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand und wir berichten auch von einer Konferenz in Paris zum Thema Syrien. Außerdem wurden heute in Oslo und Stockholm die diesjährigen Nobelpreise verliehen, wobei, wie angekündigt, einer der Preisträger, Bob Dylan, fehlte. Im Vatikan gab es ein ungewöhnliches Treffen von Bürgermeistern aus ganz Europa, um über die Flüchtlingsfrage zu beraten. Aus Bulgarien wird ein schweres Zugunglück gemeldet und natürlich in dieser Sendung alles Wichtige vom Sport, unter anderem mit attraktiven Partien der Fußball-Bundesliga. Ermüdung ist nicht erlaubt beim Thema Syrien, auch wenn sich der Bürgerkrieg dort schon seit Jahren hinzieht. Geht er jetzt in die entscheidende Phase? Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man auf die Lage in Aleppo schaut. Es ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Anna Osius über den letzten Stand der Entwicklungen.
Die dramatische humanitäre Lage in Ost-Aleppo treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehreren hundert Zivilisten, die die umkämpften Stadtviertel heute verlassen hätten. Das russische Militär hat andere Zahlen. Ein Sprecher gab an, dass allein am Vormittag 20.000 Menschen aus Ost-Aleppo geflohen seien. Eine unabhängige Einordnung der Zahlen gibt es nicht. Fakt ist, insgesamt sind mehrere 10.000 Menschen in Aleppo auf der Flucht vor der Gewalt. Die humanitäre Versorgung ist im Osten der Stadt weitestgehend zusammengebrochen. Es mangelt an Lebensmitteln und Trinkwasser. Außerdem gibt es nahezu keine Gesundheitsversorgung mehr. Fliehende Zivilisten laufen Gefahr, zwischen die Fronten zu geraten. Das syrische Regime von Präsident Assad und die Oppositionellen werfen sich gegenseitig vor, auf Zivilisten zu schießen. Die syrischen Regierungstruppen haben mittlerweile rund 80-90% des Gebietes in Ost-Aleppo unter ihrer Kontrolle. Unterdessen scheint sich ein anderer Akteur die Lage in Aleppo zunutze zu machen. Die Terrororganisation Islamischer Staat begann heute einen Vormarsch auf die historische Oasenstadt Palmyra. Den Dschihadisten gelang es, die syrische Armee zurückzudrängen. Auch ein wichtiges Gasfeld nahmen die IS-Kämpfer ein. Beobachtern zufolge ist der Vormarsch der Extremisten dadurch zu erklären, dass in Aleppo große Teile der militärischen Kräfte Syriens gebunden sind und die syrische Armee deshalb den Dschihadisten nicht viel entgegensetzen konnte. Die historisch wichtige Oasenstadt Palmyra war bereits 2015 ein Jahr lang in der Hand der Dschihadisten. Damals sprengten die IS-Kämpfer mehrere Götterskulpturen, die als Weltkulturerbe gelten, und zerstörten bedeutende Kulturschätze der Menschheitsgeschichte. Im Frühjahr dieses Jahres gelang Assad die Rückeroberung von Palmyra. Es war der wichtigste Schlag der syrischen Regierungstruppen gegen den IS. Die Terrororganisation gerät in ihren bisherigen Hochburgen Raqqa und Mosul immer stärker unter Druck. In der nordirakischen Stadt Mosul greifen die irakischen Streitkräfte mit ihren Verbündeten an. In Raqqa sind es die demokratischen Kräfte Syriens, ein kurdisch-arabisches Bündnis, das von der kurdischen JPG angeführt wird. Beobachtern zufolge könnte diese bevorstehende Offensive der Grund sein, warum der IS heute einen Feldzug Richtung Palmyra gestartet hat. Er will sich neues Territorium erschließen. Ob sich die Terrororganisation allerdings langfristig bei Palmyra halten kann, ist fraglich. Assads Rückeroberung von ganz Aleppo dürfte Beobachtern zufolge nur noch eine Frage von Tagen sein. Und dann wird sich Assad mit ganzer Macht seinen Gegnern in den anderen syrischen Regionen widmen, zum Beispiel dem Islamischen Staat bei Palmyra und den noch verbliebenen anderen Oppositionellen in Idlib und anderen syrischen Provinzen.
Und eine Nachrichtenagentur meldet soeben, dass IS-Kämpfer angeblich in einen Stadtteil von Palmyra eingerückt seien. Bestätigt ist das noch nicht im Moment. Jedenfalls läuft parallel zum Bürgerkrieg auch die internationale Diplomatie weiter. Mit mäßigem Erfolg allerdings. Gerade erst zu Ende gegangen ist ja das große Treffen der OSZE in Hamburg. Heute nun wurden die Beratungen in Paris fortgesetzt. Dort allerdings in einer ziemlich einseitigen Besetzung. Es trafen sich die Außenminister der Staaten, die Regimegegner unterstützen. Kerstin Gallmeier hat das Treffen in Paris verfolgt.
Die Lage der Menschen im Ostteil von Aleppo ist katastrophal. Das machte der eindringliche Appell der Teilnehmer in Paris noch einmal deutlich. Erste Priorität sei eine Kampfpause in der seit Wochen umkämpften syrischen Stadt.
Das Leid der Menschen ist unermesslich. In einer solchen Situation ist es moralische und rechtliche Pflicht, an die erste Priorität zu denken. Und die erste Priorität muss sein, das Leiden dieser Menschen zu Ländern mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das ist humanitäre Hilfe,
betonte der deutsche Außenminister Steinmeier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, den USA und Katar. Wichtig sei auch die Öffnung von Korridoren, damit die Bevölkerung und die bewaffneten Gruppen unbehelligt aus Ost-Aleppo abziehen könnten. Doch die Appelle zeigten auch die Machtlosigkeit der Unterstützer der syrischen Opposition, die heute in Paris zusammenkamen. Darunter auch US-Außenminister John Kerry. Ein Weg nach vorn hänge von großen Entscheidungen ab, sagte er. Russland müsse als Verbündeter von Machthaber Assad auf einen Stopp der Angriffe drängen. Die Bombardierung von Ost-Aleppo verletze internationales Recht. Die rücksichtslosen Bombardierungen Aleppos durch das syrische Regime sind in vielen Fällen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Sie müssen aufhören. Die, die sie unterstützen, in Moskau und anderswo, müssen ihr Äußerstes tun, um das zu beenden. Bei der internationalen Konferenz ging es auch um den politischen Übergang in Syrien. Die Opposition sei bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, kündigte Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault an. Bei der Konferenz in Paris, an der die westlichen Unterstützer der moderaten syrischen Rebellen, aber auch Länder wie die Türkei und Jordanien teilnahmen, war auch der Vertreter der syrischen Opposition, Riad Hijab, anwesend.
Herr Hijab hat uns gesagt, dass die Opposition, die er vertritt, dazu bereit sei, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, ohne Vorbedingungen. Das ist ein beachtliches Friedensangebot, dem man Rechnung tragen muss. Auch in einem weiteren Punkt waren sich die Teilnehmer einig. Der mögliche Fall Aleppos bedeute noch lange kein Ende der Kämpfe in Syrien. Eine politische Lösung zu finden sei weiterhin unerlässlich. Auch der Kampf gegen den Terrorismus müsse dringend weitergeführt werden, mahnte Frankreichs Außenminister Ayrault. Eines ist wohl sicher, um den Krieg in Syrien zu beenden, wird das nicht die letzte Konferenz gewesen sein.
Aus Paris Kerstin Gallmeier. Manama Dialog heißt ein Gesprächsforum im kleinen Bahrain am Persischen Golf. Es ist die wichtigste Sicherheitskonferenz für den Nahen und Mittleren Osten. Auch die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen ist zurzeit dort. Mein Kollege Christoph Prössel verfolgt diese Konferenz und sein Bericht beginnt mit einem Beispiel für die gespannte Lage im Nachbarland Saudi-Arabien.
Nur wenige Kilometer vom Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad entfernt stehen auf einem Hochplateau aus Sand und Steinen aufgeschüttet mehrere Fahrzeuge mit Luftabwehrraketen. Saudi-Arabien ist im Krieg. Das Militär fliegt Angriffe im Jemen gegen die Houthi-Rebellen. Die Luftabwehr soll die Hauptstadt schützen. Die Angst ist groß, vor allem vor dem Iran, dem ewigen Rivalen. Einige Experten nennen das auch Iran-Neuer. Iran soll die Rebellen im Jemen unterstützen. Die beiden Länder stehen sich in dem Krieg gegenüber. Es geht um Einfluss und Macht in der Region. Es ist auch eine Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten. Der Konflikt steht im Zentrum des Manama-Dialogs, eines Treffens in Bahrain von Politikern, Experten und Militärs, vor allem aus der Golfregion, auch aus dem Iran. Und viele sind besorgt um die Sicherheit in diesem Teil der Welt. Boris Johnson zum Beispiel, der britische Außenminister, der zur Eröffnung sprach.
Any crisis in the Gulf is a crisis for Britain. Your security is our security.
Jede Krise in der Golfregion sei eine Krise für Großbritannien, erklärte Johnson und fügte an, ihre Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Das sind Worte, die vor allem von den Vertretern Saudi-Arabiens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate gerne gehört werden. Vor allem, weil Johnson nur wenige Tage zuvor für Schlagzeilen gesorgt hatte. Äußerungen waren als Iran-freundlich gewertet worden. Doch in Manama untermauerte Johnson den Anspruch, in der Golfregion aktiver aufzutreten.
And that's why Britain has in total 1,500 military personnel in the region, 7 warships, more than any other Western nation. Apart from the US.
Großbritannien habe 1.500 Soldaten in der Region, 7 Kriegsschiffe, viel mehr als alle anderen Staaten außer den USA. Es klingt nach einer Neuakzentuierung der britischen Außenpolitik. Mit europäischen Ohren vernommen ist das die Abkehr von der gemeinsamen Außenpolitik im Rahmen der EU. Großbritannien, die alte Weltmacht. Und Johnson füllt dieses Bild aus, spricht von den alten Zeiten vom 19. Jahrhundert, als Großbritannien noch den Ton angegeben hat am Golf. Die deutsche Bundesregierung kann einen solchen historischen Bezugspunkt nicht bemühen. Sie will es auch nicht. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen nimmt bereits zum zweiten Mal an der Sicherheitskonferenz in Manama teil. Auf den Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien ging von der Leyen in ihrer Rede nicht ein. Sich auf eine Seite zu stellen, würde der deutschen Außenpolitik widersprechen. Von der Leyen appellierte an die Staaten des Golfkooperationsrates. Iran gehört nicht dazu, den Weg intensiver Zusammenarbeit weiter zu beschreiten.
And this is the way we European are going.
So würden es auch die Europäer tun. Der Kampf gegen den Terrorismus werde militärisch geführt. Deutschland beteilige sich daran, wie etwa durch die Unterstützung der Peschmerga im Irak.
And of course we know that extremism has a military dimension and therefore has to be fought by military means. But what is more, it has also a social dimension and it has an ideological dimension.
Gleichzeitig habe der Kampf gegen den Terrorismus auch eine soziale und eine ideologische Dimension. Von der Leyen appellierte an die Regierungschefs in der Golfregion, deutlich zu machen, dass der Islam für Frieden und Toleranz stehe, um so den Terroristen ihre Legitimation zu nehmen. Ein Thema, das sie auch einen Tag zuvor in Saudi-Arabien angesprochen hat.
Christoph Prössl über den Manama-Dialog in Bahrain. Wer die diesjährigen Nobelpreise bekommt, den Friedensnobelpreis, den für Physik etwa und den Literaturnobelpreis, das ist seit Wochen bekannt. Heute nun wurden in Oslo und Stockholm die Preise selbst überreicht, soweit es eben möglich war. Denn einer der Preisträger meinte ja, an diesem Tag andere Verpflichtungen zu haben.
Der Tag begann traditionell mit Fanfaren zur Begrüßung der norwegischen Königsfamilie in Oslo und einem großen Lob des Nobelkomitees für den kolumbianischen Präsidenten. Juan Manuel Santos sei die treibende Kraft hinter den Bemühungen um das Ende des mehr als 50-jährigen Bürgerkrieges. Der Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla war zwar unmittelbar vor der Bekanntgabe des Preisträgers im Oktober in einer Volksabstimmung gescheitert, wurde danach aber überarbeitet und vom kolumbianischen Kongress angenommen. Der Preis habe dabei sehr geholfen, sagte Santos. Er nehme ihn für das gesamte Volk Kolumbiens an, für die Opfer des Bürgerkrieges, für die Armee und die Verhandlungsführer. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf die Unterhändler der Regierung, sondern auch auf die der FARC, also meiner Gegenseite. Sie haben einen großen Friedenswillen gezeigt, den ich hier ausdrücklich anerkennen möchte. Denn ohne diesen Willen wäre der Friedensprozess sicher gescheitert. Am Ende seiner langen Rede dann die leidenschaftliche Feststellung: Die Sonne des Friedens scheint endlich am Himmel über Kolumbien. Möge ihr Licht die ganze Welt erleuchten. Am Nachmittag gab es dann die feierliche Verleihung der weiteren Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaften und Literatur in Stockholm. Diesmal mit einer etwas ungewöhnlichen musikalischen Einlage.
It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings, gonna fall.
Die ungewohnt aufgeregte amerikanische Rocksängerin Patti Smith sang nicht ganz pannenfrei A Hard Rain's a Gonna Fall von Bob Dylan, dem der Literaturnobelpreis als erstem Songschreiber verliehen werden sollte, aber er war ja nicht da, wie lange angekündigt, offiziell aufgrund von Terminschwierigkeiten. Das hat viele enttäuscht, aber nicht alle überrascht. Maria Schottenius, Kulturredakteurin bei der Zeitung Dagens Nyheter, zum wahrscheinlicheren Grund der Absage. Naja, man kann schon feststellen, dass er ein alter Protestsänger ist, der auf vielen Bühnen gestanden hat, immer mit einem rauen Auftreten. Der Gedanke, sich einen Frack anziehen und unter Kristallleuchtern einem König Dankeschön sagen zu müssen, das war dann wohl ein bisschen zu viel für ihn und für sein Image. Dieses Dankeschön gibt es am späteren Abend beim Festbankett aber trotzdem, sogar von Bob Dylan allerdings nur in Form einer verlesenen Rede. Wer sie vorträgt und was drinsteht, das bleibt bis nach 22 Uhr ein Rätsel. Aber der Rest ist öffentlich. Wäre noch weniger aufregend, denn die übrigen in diesem Jahr aus Japan, Großbritannien, Frankreich, Finnland und den Niederlanden stammenden Nobelpreisträger halten sich ans Protokoll, haben sich im Frack beim König bedankt und ihre obligatorischen Vorlesungen bereits gehalten. Nur eben Bob Dylan nicht. Die Schweden müssen sich da wohl noch ein wenig gedulden, können sich aber nach Angaben der schwedischen Akademie Hoffnung machen, ihn doch noch zu sehen. Vielleicht sogar schon im nächsten Frühjahr in Stockholm und vielleicht ja nicht als vortragender Redner, sondern wie gewohnt als Sänger auf einer Bühne. Die Statuten des Nobelpreises lassen das jedenfalls ausdrücklich zu.
Wie beruhigend. Aus Stockholm war das Carsten Schmiester. Europa erscheint ja manchmal als ein ziemlich abstrakter Begriff. Es kann aber auch eine fühlbare Wirklichkeit sein. So seit gestern bei einem ungewöhnlichen Treffen im Vatikan. Dort haben sich Bürgermeister aus allen Winkeln dieses verwinkelten Kontinents versammelt, aus kleinen Städten und auch aus den Metropolen. Thema der Gespräche ist die Frage, wie man am besten mit der hohen Zahl an Flüchtlingen zurechtkommen kann. Lisa Weiß berichtet aus Rom, wo diesmal nicht Staatsoberhäupter, sondern Stadtoberhäupter durch die Flure des Vatikans schritten.
Insgesamt sind es über 70 Bürgermeister aus Paris, Madrid, Lesbos oder Lissabon, die hier 2 Tage lang über das Thema Flüchtlinge diskutieren. Rund 20 davon sind aus Deutschland. Eröffnen durfte die Konferenz mit dem Titel »Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern« die Bürgermeisterin mit der kürzesten Anreise, Virginia Raggi aus Rom. Der Aachener Oberbürgermeister Marcel Philipp hatte da schon einen etwas weiteren Weg und ist trotzdem gekommen.
Eine Einladung des Papstes schlägt man nicht aus, aber ganz abgesehen davon haben wir einen hohen Austauschbedarf als Städte zum Thema Flüchtlinge. Wir haben uns gegenseitig viel zu berichten, aber uns vor allem auch abzustimmen, wie wir in Zukunft verfahren wollen.
12 Minuten hat jeder Bürgermeister Zeit, um in einem Kurzvortrag anzusprechen, was ihm auf dem Herzen liegt zum Thema Flüchtlinge. Es sei interessant zu hören, wie man in den Städten mit den neuen Einwohnern umgeht und mit welcher Haltung Bürgermeister und Bevölkerung Probleme angehen, sagt Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon.
Man muss oft schmunzeln, weil sowohl die Probleme als auch die Lösungen sind doch sehr ähnlich, auch wenn die Situation vor Ort manchmal sehr unterschiedlich ist.
Freiburg steht gerade ganz besonders im Rampenlicht. Vor wenigen Wochen wurde dort eine junge Frau vergewaltigt und ermordet. Der mutmaßliche Täter war ein junger Flüchtling aus Afghanistan. Auch das war schon Thema bei der Konferenz, sagt Salomon. Er hat unter anderem mit dem Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert darüber gesprochen.
Das klingt jetzt seltsam, aber wir waren uns einig, dass die Freiburger Stadtgesellschaft wahrscheinlich besser damit umgehen kann, als es die Dresdner könnte. Und der Kollege in Dresden ist über das, was sich da mit Pegida tut und mit anderen Sachen tut, wirklich nicht zu beneiden.
Pegida-Aufmärsche in Dresden, Bürger, die protestieren gegen Flüchtlinge. Der schwierige Spagat, einerseits Ängste ernst zu nehmen und andererseits mehr Akzeptanz für Flüchtlinge zu erreichen. All diese Probleme hat Hilbert angesprochen. Er habe viel Verständnis von den anderen Bürgermeistern geerntet, sagt er, und selbst die eine oder andere Idee mitgenommen.
Wenn ich jetzt um meine Züricher Kollegin denke, sage ich, wir als Stadt engagieren uns in den Regionen, wo viel stärkere Betroffenheiten von Flüchtlingen ist, also in Jordanien und im Libanon. Und wir nehmen damit Mittel und auch Know-how auf, was wir dann entsprechend transferieren in die Regionen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Und egal aus welchem Land die Bürgermeister kommen, so gut wie alle sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, zu versorgen und zu integrieren, beobachtet Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
Jetzt auch die Berichte der italienischen und der spanischen Kollegen, die doch mit einem anderen Akzent als ihre nationalen Regierungen aufgetaucht sind und gesagt haben, wir wollen helfen und wir können helfen. Wir könnten auch noch mehr machen. Wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Infrastruktur. Aber das war wirklich interessant, dass da ein ganz anderer Zungenschlag auch zu hören war.
Lisa Weiß über ein Treffen europäischer Bürgermeister im Vatikan. Zur Flüchtlingsfrage gab es heute auch eine Stellungnahme der Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Videopodcast. Dort zieht Angela Merkel heute eine gemischte Bilanz, insbesondere was die entsprechende Vereinbarung mit der Türkei betrifft. Julia Barth berichtet.
Immer wieder hat Angela Merkel betont, das EU-Türkei-Abkommen ist für sie eines der zentralen Elemente zur Lösung der Flüchtlingskrise. Jetzt räumt sie ein, noch ist die erhoffte Wirkung nicht erreicht.
Leider sind wir bei der Umsetzung noch nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hätte. Denn der Mechanismus heißt ja, um den Schleppern und Schmugglern wirklich das Handwerk zu legen, dass die, die illegal in Griechenland ankommen, auch wieder 1:1 zurückgeschickt werden in die Türkei und für jeden zurückgeschickten syrischen Flüchtling dann ein Flüchtling legal nach Europa kommen kann, um einfach zu zeigen, es geht nicht mit den Schleppern und Schmugglern. Wir können auch nicht akzeptieren, dass die Menschen dort viel Geld bezahlen, ihr Leben riskieren. Das ist unserer Kooperation auch mit der Türkei nicht würdig.
Trotzdem setzt Merkel auch weiter auf das Abkommen, das für sie ein gutes Beispiel ist für ähnliche Vereinbarungen zwischen der EU und nordafrikanischen Ländern wie Libyen, Tunesien und Ägypten, die sich zurzeit noch im Anfangsstadium befinden. Im Kampf gegen den IS sieht die Kanzlerin Kanzlerin erhebliche Fortschritte. Das habe im Gegenzug aber zum Teil die Gefährdung auch in Deutschland erhöht, weil die Aggressivität der Terroristen gestiegen sei.
Aus Berlin Julia Barth. Seit langem schon strebt der türkische Präsident Erdogan einen Umbau der Verfassung an, mit einer stärkeren Rolle des Präsidenten. Jetzt kommt er diesem Ziel wohl ein Stück näher. Seine Partei, die AKP, hat heute ihren Entwurf für eine neue Verfassung ins Parlament eingebracht. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Über die neue Verfassung sollen zuerst die Abgeordneten abstimmen und dann die türkische Bevölkerung. Nach Regierungsangaben spätestens im Mai. Unterstützt wird die Regierungspartei AKP dabei von der nationalistischen MHP. Befürworter des Präsidialsystems erwarten mehr politische Stabilität in der Türkei. Kritiker befürchten dagegen ein zunehmend autoritäres System mit Einschränkungen der demokratischen Rechte und Freiheiten. Laut geltender Verfassung hat Staatspräsident Erdogan überwiegend repräsentative Aufgaben, etwa wie der Bundespräsident in Deutschland. Dass Erdogan trotzdem die Politik der Türkei bestimmt, ist nur durch den derzeit geltenden Ausnahmezustand rechtlich abgedeckt. Der Präsident soll erst 2019 wiedergewählt werden, gemeinsam mit dem Parlament.
Christian Buttgereit aus Istanbul. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Ein paar Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im kommenden Mai. Aber natürlich laufen sich die Parteien schon mal politisch warm. Und sie tun das unter anderem, indem sie ihre Kandidatenlisten für die Landtagswahl aufstellen. So heute und morgen in Düsseldorf die Partei Die Linke. Sie hofft, diesmal wieder in den Landtag einzuziehen. Daniela Junghans ist bei dem Landesparteitag dabei.
Schafft es die Linke im kommenden Frühjahr wieder in den nordrhein-westfälischen Landtag zurückzukehren? Derzeit liegt die Partei in den Umfragen bei 5-6%. Der Ausgang ist also völlig offen. Landeschefin Özlem Demirel soll die Partei gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden in den Wahlkampf führen. Thematisch setzt die Linke dabei auf ihre klassischen Themen. Unter dem Motto "Zeig Stärke" wirbt die Partei um Stimmen für mehr soziale Gerechtigkeit.
Wir zeigen klare Kante gegen Armut, Perspektivlosigkeit, Ungerechtigkeit im Bildungswesen, Umweltzerstörung und Rassismus. Wir machen viele konkrete Vorschläge für ein soziales und solidarisches NRW, für eine gerechte Gesellschaftsordnung.
Rückenwind verspricht sich die NRW-Linke auch vom Kandidaten der Partei für das Amt des Bundespräsidenten. Der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwecke gab sich auf dem Parteitag in Düsseldorf alle Mühe, die Bedeutung der Linken klarzustellen.
Wenn man bei uns Menschen fragen würde, welches Land ist besonders gespalten in Arm und Reich, dann würden die Leute sagen, die USA, Brasilien oder Kolumbien. Nein, auch bei uns ist diese Kluft inzwischen so tief, dass da ganze Firmenimperien wenigen gehören und auf der anderen Seite sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet.
Es wäre für die Linke ein denkbar schlechtes Zeichen, wenn sie die Rückkehr in den Landtag nicht schaffen sollte. Nicht nur, weil das bereits das zweite Scheitern in NRW in Folge wäre, sondern auch, weil es nach einer solchen Niederlage schwerfällt, ein paar Monate später motiviert in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Deshalb achten die Linken derzeit auch genau darauf, nach außen ein geschlossenes Bild abzugeben. Die Zeiten, in denen die Partei zerstritten wirkte, sind vorbei. Scheitern könnte die Rückkehr in den Landtag möglicherweise am Erfolg einer Partei vom anderen Rand des politischen Spektrums. Denn Linke und AfD kämpfen beide auch um Protestwähler und Menschen, die sich von den übrigen Parteien enttäuscht abgewendet haben und eine neue politische Heimat suchen.
Von der Parteiversammlung der Linken in Düsseldorf war das Daniela Junghans. Einen Albtraum erlebte heute in aller Frühe ein kleines Dorf in Bulgarien. Ein Güterzug mit gefährlicher Ladung entgleiste mitten im Ort mit verheerenden Folgen. Mindestens 5 Menschen starben, etwa 30 wurden verletzt. Christoph Perenboom aus dem Studio Wien fasst die Geschehnisse zusammen.
Die Katastrophe traf die Einwohner des kleinen Dorfes buchstäblich wie aus dem Nichts. Es war noch dunkel, kurz nach 5:30 am Morgen, und plötzlich eine gewaltige Explosion. Dieser Einwohner war Augenzeuge des Unglücks und half später bei den Rettungsarbeiten. Es war die Hölle los. Es sieht aus wie im Krieg. Fast alle Häuser sind zerstört. Eine schreckliche Tragödie, ein schreckliches Bild. Ein Güterzug mit Gastanks war bei der Einfahrt in den Bahnhof aus den Gleisen gesprungen. Mehrere der Tanks fingen Feuer und gingen dann in die Luft. Die Druckwelle und die Flammen zerstörten das Bahnhofsgebäude und zahlreiche umliegende Wohnhäuser. Dichte Rauchwolken standen über dem Ort. Die Überlebenden noch immer unter Schock. Wir sind in den Keller gerannt, dann ist das Dach über uns eingestürzt. Ich konnte nichts sehen, der Strom fiel aus. Mein Sohn ist verbrannt, er wurde in die Leichenhalle gebracht. Wir haben kein Haus mehr. Meine Frau ist verbrannt in der Bäckerei, sagt ein anderer Anwohner. Wer bringt sie mir zurück? Über eine Stunde haben wir auf die Feuerwehr gewartet. Warum ist sie nicht früher gekommen? Die Feuerwehr weist solche Vorwürfe zurück. Stundenlang suchten rund 150 Rettungskräfte in den zerstörten Gebäuden nach weiteren Opfern. Die Überlebenden wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Bulgariens Ministerpräsident Borissow traf noch am Vormittag am Unglücksort ein. Er zeigte sich betroffen angesichts der schweren Schäden und versprach Hilfe vor allem für jene, die ihre Häuser verloren haben. Möglicherweise werde die Zahl der Todesopfer noch steigen, sagte Borissow, weil viele der Verletzten schwerste Verbrennungen erlitten hätten. Jetzt müsse schnell aufgeklärt werden, wie es zu der Explosion kommen konnte. Der Lokführer sagte, dass sich einige Waggons losgerissen hätten. Die Staatsanwaltschaft ist vor Ort und wird die Ursachen ermitteln. Möglicherweise war der Zug zu schnell, so zitieren Medien den Bürgermeister des Ortes. Was auch immer die Ermittlungen am Ende ergeben, für die Einwohner von Hitrino wird nach diesem Unglückstag nichts mehr so sein wie zuvor.
Christoph Perenboom berichtete. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages mit Ina Kast und unter anderem den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga.
Ja, gerade läuft das Abendspiel zwischen Hertha BSC und Werder Bremen. 24 Minuten sind gespielt und noch steht es 0:0. In den Nachmittagspartien war an diesem 14. Spieltag eine Menge los. Die Tabelle hat unter anderem einen neuen Spitzenreiter und ein neues Schlusslicht. Aber alles der Reihe nach. Der bisherige Tabellenführer Leipzig hat überraschend mit 0:1 in Ingolstadt verloren. Das spielte dem FC Bayern in die Karten. Die Münchner sind die neue Nummer 1, weil sie zu Hause gegen kriselnde Wolfsburger deutlich mit 5:0 gewonnen haben. Ganz zur Freude von Bayerns Kapitän Philipp Lahm.
Wir haben nur unsere Leistung in der eigenen Hand. Also das heißt, wir wollten heute unbedingt die 3 Punkte einfahren, gut Fußball spielen. Das ist uns über weite Strecken sehr, sehr gut gelungen. Alles andere liegt nicht in unseren Händen. Und deswegen schaut man danach natürlich dann hin, was haben die anderen so gemacht. Und dann freut man sich natürlich, wenn eine andere bayerische Mannschaft gewinnt.
Lahm und Co. zurück an der Spitze. Wolfsburg dagegen mit mageren 10 Punkten weiterhin auf dem Tabellenplatz 15. VfL-Manager Klaus Allofs hat trotzdem betont, dass er an Trainer Ismael festhalten will. Punktgleich hinter dem VfL auf dem Relegationsrang ist nun der Hamburger SV. Das Team von Markus Gisdol hat sich zu Hause knapp mit 1:0 gegen Augsburg durchgesetzt.
Ich habe anfänglich größere Schritte gesehen wie jetzt. Es ist so, dass wir von den Ergebnissen zwar jetzt was machen, aber wir haben am Anfang größere Schritte gemacht und beißen uns jetzt so langsam fest, ja, und das ist gut.
Trainer Gisdol und der HSV haben erstmals nach 10 Wochen die direkten Abstiegsplätze verlassen. Im Fußball-Westen hat es ein umkämpftes, aber am Ende gerechtes 1:1 Unentschieden zwischen Köln und Dortmund gegeben. Die Mannschaft von Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hat sich schwer getan.
Sehr, sehr hartes Spiel, müssen viel einstecken und ist natürlich sehr, sehr kompliziert anzugreifen in Köln, weil sie zum einen sehr diszipliniert und leidenschaftlich verteidigen und ständig auf der Lauer für Umschalten sind. Ich glaube, in der ersten Halbzeit nur 2 Torschüsse hergegeben und einer davon war leider drin und das hat die Sache dann einfach doppelt schwer gemacht.
Der BVB bleibt damit 6., Köln 7. Neuer Tabellenletzter ist Darmstadt nach einer 0:1 Pleite beim Sportclub Freiburg. So viel zum Fußball. Bei der Handball-Europameisterschaft in Schweden sind die deutschen Damen erfolgreich in die Hauptrunde gestartet. Gegen Serbien hat die DHB-Auswahl einen 26:19 Sieg gefeiert. Die Deutschen führen ihre Sechsergruppe damit an und die ersten beiden ziehen ja ins Halbfinale ein. Noch ein Blick zum Wintersport. Laura Dahlmeier, ihres Zeichens Biathletin und Führende im Gesamtweltcup, hat heute den nächsten Erfolg gefeiert. Im slowenischen Pokljuka siegte Dahlmeier in der Verfolgung über 10 Kilometer. Zeit zum Ausruhen hat sie nicht. Morgen geht es direkt mit der Staffel weiter.
Ja, es geht ja alle gleich. Ich denke, bis morgen kann ich mich schon noch mal ganz gut erholen. Heute habe ich jetzt nicht so das Gefühl, das könnte jetzt gleich wieder starten. Da geht es, denke ich, alle gleich. Ich hoffe, ich habe mich qualifiziert. Jetzt muss man die Trainer fragen, ob ich gut genug war. Aber wenn sie ihr okay geben, dann werde ich schon starten morgen.
Und da darf sich Laura Dahlmeier ziemlich sicher sein. Neben der deutschen Frauenstaffel ist dann morgen zunächst die Herrenstaffel in der Loipe.
Soweit der Sport mit Ina Kast und so viel auch für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.